und herzlich willkommen zum Podcast Was mich bewegt. Ich bin Margot Käßmann.
Und mein Name ist Tobias Glavion, Chefredakteur des Evangelischen Gemeindeblatts für Württemberg. Und wir beide sagen herzlich willkommen im neuen Jahr 2022, denn dies hier ist jetzt die erste Ausgabe von Was mich bewegt im neuen Jahr. Und deshalb sprechen wir heute auch mal über gute Vorsätze. Die sind nämlich ganz besonders zum Jahreswechsel sehr beliebt, liebe Margot. Was hast du dir denn fürs neue Jahr vorgenommen oder hast du dir gar nichts vorgenommen?
Also jetzt ganz ehrlich, nee, ich habe mir nichts vorgenommen. Ich weiß ja, dass die Leute immer alle möglichen Vorsätze haben. Mehr Sport machen, nicht rauchen, gesünder essen und was weiß ich alles. Aber ich habe irgendwann mal auch gelesen, dass 2/3 der Leute das gar nicht durchhalten. Das gibt nur Frust. Also ich bin mit meinem Leben eigentlich ganz zufrieden und ganz dankbar, wie es ist.
Und hast du überhaupt nichts vorgenommen? Also ich habe mir was vorgenommen.
Ja? Okay, erzähl mal los.
Ja, Klassiker natürlich. Nach den üppigen Weihnachtstagen mal wieder ein bisschen mehr auf gesunde Ernährung und dann vielleicht auf die mehr oder weniger schlanke Linie zu achten. Und vor allem auch wieder mehr draußen in der Natur, also in der echten Welt und weniger in der virtuellen Welt unterwegs zu sein. Du hast dir nichts vorgenommen, aber was hältst du so von meinen beiden Vorsätzen?
Ja, finde ich gut, natürlich. Aber weißt du, mit dem Abnehmen, das ist für mich manchmal auch so, dass ich denke, oh, das ist so ein Druck auf so vielen Leuten. Also natürlich sollst du nicht adipös sein, dass du richtig krankhaft dick bist, aber dieser Druck, eine bestimmte Kilozahl zu erreichen, die wird dann doch wieder nicht erreicht. Dann ist der Frust groß. Also mich stört das manchmal mit dieser ständigen Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper. Also so, du musst schon noch ein gutes Körpergefühl haben, das glaube ich auch. Aber ob die Leute nun dünner sind oder dicker sind, 2 Kilo mehr, 2 Kilo weniger, das finde ich eigentlich relativ wurscht.
Ja, und ein bisschen Scheitern gehört ja auch zum Leben dazu. Kommen wir gleich noch ein bisschen dazu. Aber weil du es ja gerade eben selber auch schon angesprochen hast, also gute Vorsätze zum neuen Jahr sind sehr beliebt. Was glaubst du denn so? Was sind denn so die guten Vorsätze fürs neue Jahr? Ich habe mal die Positionen 1 bis 11 mir hier mal rausgesucht.
1 bis 11?
Für 2020. 2021 gibt es noch nicht, aber 20 gibt es schon. Was glaubst du denn, ist da so auf Platz 1?
Also auf Platz 1 vielleicht wirklich Gewicht, also Gewicht reduzieren. Platz 2, sage ich mal, nicht mehr rauchen. Platz 3, mehr Sport machen. Platz 4, weniger ins Internet gehen vielleicht. Platz 5, weniger Alkohol trinken. Platz 6, was könnte es noch geben? Mehr Zeit für die Familie haben vielleicht. So.
Nicht schlecht. Also ich werfe dir noch mal einen entgegen. Was meinst du, Vegetarier oder Veganer werden?
Echt jetzt? Naja gut, die jungen Leute sind da sehr hinterher. Vielleicht gehört Vegetarier werden dazu, ja.
Ja, was meinst du, auf welchem Platz das sein könnte?
Dann nehme ich mal 7. 6 habe ich ja jetzt schon belegt.
Nee, also du bist da von deiner Einschätzung schon ganz richtig. Platz 11 wäre also Vegetarier und Veganer werden. Auch sonst hast du richtig Volltreffer gelandet. Also
echt?
Auf Platz 1 ist es gesünder sich ernähren. Das sind 52%. Platz 2 mehr Sport treiben. 47% bist du ja eh gut dabei. Du joggst ja ständig. Und dann Nummer 3 ist abnehmen. Ja, also das kommt dann nochmal extra dazu. Und ich mache nochmal bis 4 und 5. Also Nummer 4 ist mehr Zeit mit der Familie und mit den Freunden verbringen. Und Platz 5 sparsamer leben.
Oh, das ist ja interessant.
Das sind alles
darauf wäre ich jetzt nicht gekommen.
Dass man sparsamer leben will?
Mhm.
Ja doch, also ich meine, der Deutsche an sich ist ja ein großer Sparer. Ich meine, er ist ein bisschen gefrustet im Moment, weil er ja für sein Geld, was er da zusammenspart, keine Zinsen mehr bekommt. Nee, aber ich glaube, das ist was zutiefst Deutsches.
Okay. Nee, finde ich interessant. Aber gut, wir haben natürlich auch viele Leute im Land, die überschuldet sind oder verschuldet überhaupt erstmal. Das kann dann schon eine Rolle spielen.
Absolut. Und gerade nachdem man sich so reich beschenkt hat zu Weihnachten, dass man dann sagt, oh, jetzt tritt man an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal ein bisschen kürzer. Das ist für mich schon...
Ja, aber da wäre ich nicht drauf gekommen, sparsamer Leben als Vorsatz.
Das waren alles jetzt schöne, bunte Vorsätze. Du hast ja gerade eben schon so gesagt, naja, so richtig toll findest du das nicht. Warum findest du das blöd, dass Menschen sich so Vorsätze fürs neue Jahr...
Nein, ich habe ja nicht gesagt, dass ich es blöd finde, aber mir geht es so eigentlich... Lebe ich gut so, wie ich lebe, denke ich. Ich möchte gar nicht unbedingt was ändern. Aber wie gesagt, ja, ich jogge regelmäßig. Und also ob ich mich jetzt immer hypergesund ernähre, aber ich denke schon relativ gesund. Von daher möchte ich gar nicht so unbedingt was ändern. Und ich gebe jetzt auch nicht mehr Geld aus, als ich habe. Also es gibt jetzt nichts, wo ich so sage, das musst du unbedingt ändern. Das ist es vielleicht eher. Aber natürlich kann so ein neues Jahr, das gebe ich ja auch zu, so ein Punkt sein, in dem du nachdenkst, was ist eigentlich gut in meinem Leben, was läuft nicht so gut in meinem Leben, was möchte ich ändern? Und da ist das, möchte ich auch zugestehen, das neue Jahr, so ein Neuanfang. Da liegen diese Tage 365 so vor uns blank. wie möchte ich die füllen und soll anders sein als letztes Jahr? Also das verstehe ich schon, dass das so ein Wendepunkt sein kann.
Ich habe mal so geguckt, woher dieses sprachlich herkommt mit den Vorsätzen, und ganz eng damit dann immer verbunden ist auch die Vokabel Umkehr. Ja, das kann man ja fast schon auch so ein bisschen theologisch dann deuten. Also zum neuen Jahr der verzweifelte Versuch, das schlechte Gewissen in irgendeiner Form zu beruhigen. Glaubst du, dass das auch irgendwie so ein Hintergrund sein kann?
Ja, Umkehr ist ja auch Buße, ja, also so verstehen wir das ja theologisch, dass Buße eine Umkehr, eine Veränderung des Lebens ist, aber nicht so mit erhobenem Zeigefinger, so möchte ich das gar nicht sehen, sondern auch als Befreiung, als zu sagen, ich kann anders leben, ganz anders könnten wir alle leben. Und das ist dann was ich natürlich sehr positiv sehen würde. Wir könnten friedlich miteinander leben, wir könnten mehr Respekt voreinander haben, wir könnten unseren Glauben, sage ich jetzt mal als Christin, auch stärker in unserer Gesellschaft zu Wort kommen lassen, zum Klingen bringen. Also so eine Veränderung, sich hinstellen und zu sagen, kann ich nochmal eine andere Richtung meinem Leben geben? Das finde ich schon wichtig, weil ich oft den Eindruck habe, dass Menschen gar nicht drüber nachdenken, wie begrenzt unsere Lebenszeit ist und dass wir uns schon vornehmen sollten, so zu leben, dass wir am Ende zurückblicken und sagen, ich habe aus der mir geschenkten Zeit was rausgeholt. Also ich habe versucht, die sehr bewusst, auch verantwortungsbewusst zu leben, aber auch fröhlich. Ja, also ich habe sie auch ausgekostet im besten Sinne.
Gibt es denn sowas auch wie schlechte Vorsätze für dich?
Das ist eine interessante Frage. Gibt es schlechte Vorsätze? Aber ich meine, dann wären gute Vorsätze ja eine Tautologie, ja, also wie so ein weißer Schimmel. Dasselbe. Vorsätze sind eigentlich immer gut, oder? Also ich nehme mir jetzt ja nicht vor, mal ordentlich meine Nachbarn zu ärgern, meine Kinder zu ignorieren und jetzt so viel zu essen, dass ich 20 Kilo zunehme in 4 Wochen.
Okay, du hast mich überzeugt. Ich nehme die Frage einfach zurück.
Okay. Ja.
Ich komme nochmal zurück zum innerlichen Frühjahrsputz. Also das ist für mich so ein bisschen ein Bild, was ja diese Vorsätze sein können. Ich finde das aber eigentlich Frühjahrsputz, da fängt man, ich muss zu Hause immer dann die Fenster putzen jetzt zum Frühjahr.
Auch kannst mich gerne mal besuchen kommen, was wäre bei mir auch dran.
Also ist doch eigentlich nicht schlecht, ne, dass man so zum neuen Jahr mal anfängt, bei sich selber ein bisschen reine zu machen, oder was meinst du?
Doch, das habe ich ja gesagt, das finde ich eigentlich eine schöne Idee. Und das ist ja auch so, wenn du, sag ich mal, beispielsweise einen Umzug machst, das habe ich nun öfter erlebt in meinem Leben, da dachte ich, das ist auch ein Befreiungsschlag. Also du lässt ganz viel zurück, was du nicht mehr brauchst, und überlegst, was ist überhaupt wichtig, was brauche ich in der neuen Wohnung. Und so ein Ausputz, das ist, finde ich, tut ganz gut. Und wenn du das in deinem Leben machst, ist das sicher auch richtig. Das ist aber, habe ich gerade überlegt, Tobias, vielleicht auch eine Altersfrage. Ja? Also dass du, wenn du älter wirst, gar nicht mehr so viel ändern willst. Wenn du jünger bist, dann denkst du noch drüber nach, was müsste ich ändern? Wie soll mein Leben eine andere Richtung bekommen? Da ist auch eine Energie dahinter, eine positive Energie, denke ich.
Also das heißt, also uns trennen ja ungefähr 10 Jahre. Das heißt, 10 Jahre früher hast du auch noch ein bisschen mehr dir vorgenommen.
Das muss ich jetzt genau überlegen. Aber ich weiß, es gab schon Neujahrsfeste, wo ich überlegt habe, wie soll es jetzt weitergehen oder wie willst du es weiter gestalten oder was müsste sich eigentlich ändern? Und das ist an Neujahr ja auch schon was Besonderes. Also ich finde, das ist ja ein säkulares Fest, jetzt kein kirchliches, aber ich finde Silvester schon besonders, da so an einer Schwelle zu stehen, das alte Jahr nochmal zu bedenken. Manchmal ist es ja auch ein altes Jahr, was du wirklich gerne hinter dir lässt, wo du denkst, möchte ich nicht noch einmal erleben. Das war wirklich viel und heftig. Und da ist ja auch eine Hoffnung mit verbunden dann, dass das neue Jahr besser sein möge, mehr helle Momente haben möge und was zum Freuen, zum Vorfreuen auch mit sich bringt.
Aber ich gebe dir durchaus recht. Ich habe jetzt gerade nebenher auch noch mal so ein bisschen überlegt. Ich glaube, es hat auch wirklich ein bisschen was mit Alter zu tun. Also früher war ich, glaube ich, auch mehr motiviert, was zu verändern. Und mittlerweile, glaube ich, ist man auch gar nicht, also kann man sich mit seiner eigenen Schrulligkeit an der einen oder anderen Stelle auch schon ein bisschen besser anfreunden. Was ich so merke, ich habe mir vorher auch so ein bisschen Gedanken gemacht, auch mit den ein oder anderen Freunden darüber geredet, was ich ganz spannend finde bei vielen dieser Vorsätze, die man sich dann fürs neue Jahr nimmt, wir haben ja gerade eben diese Liste auch mal durchgearbeitet, was denn so die Lieblingsvorsätze der Deutschen sind, auch für das neue Jahr jetzt dann. Viele dieser Vorsätze sind ja, ich würde mal sagen, von außen motiviert, also haben ganz viel mit dem Zeitgeist zu tun. Also nehmen wir das Beispiel vegetarisch leben, war ja nur auf Platz 11, aber ist ja eigentlich was mit dem Zeitgeist zu tun hat. Ist das gut, dass man sich von sowas beeinflussen lässt? Lässt du dich von sowas beeinflussen?
Da wäre ich jetzt vorsichtig, ob das wirklich Zeitgeist ist oder auch Erkenntnis, weil Zeitgeist hört sich immer so an, ich passe mich dem an, was jetzt gerade Mode ist, en vogue, und das kann nächstes Jahr anders sein. Ich muss sagen, dass der Fleischkonsum kritisch gesehen wird, also das haben wir schon in den 80er Jahren angefangen zu bedenken mit Bewahrung der Schöpfung, das war damals schon Thema. Und ich finde schon sehr gut, dass die junge Generation noch stärker, wir haben das damals auch gemacht, aber viel stärker darauf pocht und dass sich was verändern muss, dass wenn du schon Fleisch isst, es zumindest Biofleisch ist. Und dann kann man sagen, Einzelaktionen, also mein Partner hat mit seiner Familie 20 Jahre vegetarisch gelebt, aber hat gesagt, das hat aber nichts geändert. Aber wenn jetzt Aldi sagt, sie kaufen nur noch im Einkauf Fleisch mindestens aus Haltungsform 3, das verändert was in der Landwirtschaft. Und das ist natürlich auch durch den Druck der Konsumentinnen und Konsumenten entstanden. Insofern finde ich das eine wirklich gute Bewegung, auch wie viel Fleischersatzprodukte es inzwischen in jedem Supermarkt gibt. Das ist nicht Zeitgeist, finde ich, sondern das ist eine positive Bewusstseinsveränderung. Wie wir uns ernähren, hat auch was zu tun mit, ja, mit der Tierhaltung. Und wir wollen ja alle sozusagen wie ein Schweinchen namens Babe da auf einen Bauernhof sehen, aber die Wahrheit ist eben eine andere.
Also das finde ich ja auch wunderbar, und da hast du auch vollkommen recht, das hat etwas damit zu tun, dass sich sozusagen das Bewusstsein ja auch verändert und dass manche Dinge einem klarer werden. Was ich aber meinte ist, dass viele dieser Vorsätze tatsächlich von außen eben gesteuert sind, weil eben die Modezeitschriften, wobei sich da ja Gott sei Dank einiges verändert hat, also die ganz Dürren müssen es ja nicht mehr sein, also man darf auch so wie ich etwas barocker durch die Welt schreiten, aber es ist ja schon so, dass viele dieser Vorhaben doch schon auch ja einem von außen so ein Stückchen vorgegeben werden, oder empfindest du das nicht so?
Na doch, da hast du recht. Und ich denke gerade die Frage Körpergefühl, ja, da haben wir oft ja gesagt, ich wäre lieber in der Zeit von Rubens geboren, ja, da war das Schönheitsideal eben ein anderes. Und dieses Schönheitsideal der Magermodels, wir wissen ja inzwischen, was das mit jungen Mädchen macht, was für einen Druck das ausübt. Und das, ich kann mal sagen, Frauen wie ich, wie wir aufgewachsen sind, ich habe mein Leben lang zu dick gefühlt, ja, obwohl ich das wahrscheinlich überhaupt nicht war nach Body Mass Index, aber die Vorgaben der Zeitschriften sehen so aus, dass ist eine Frau nur dann attraktiv, wenn sie irgendwie unter 50 Kilo wiegt. Und der Druck ist inzwischen bei den Männern ja auch da. Also das finde ich, ist ein negativer Trend. Und der bringt Menschen ja auch nicht dazu, sich wohlzufühlen in ihrem Körper. Und ich denke immer, wenn jemand sich wohlfühlt, das merkst du ja, ob der Mensch, was der Mensch dann ausstrahlt, ob er in sich zu Hause ist, so. Ich denke, dieser Druck, der ist wirklich ganz furchtbar, sehe ich sogar schon, also bis zu meinen Enkelkindern, die natürlich auch davon unter Druck gesetzt werden. Und neulich sagte mir eine junge Frau, diese Vergleichsportale, davon habe ich gar keine Ahnung, weil ich weder bei Instagram noch sonst wo bin, Twitter, dass du dich ständig vergleichst. Und da wird immer geguckt, also wie musst du aussehen, was musst du machen, wo bist du auf der Vergleichsskala?
Ich meine, dahinter steckt ja dann auch immer so die Frage, was ist gut und was ist schlecht? Was finde ich gut, was finde ich schlecht? Da verändert sich, glaube ich, ja schon so, ne, von dem Denken sehr, sehr viel. Da sind es jetzt dann diese Vergleichsportale, die plötzlich einen leiten und wo man sagt, ja, das sind jetzt so meine Signalpunkte, an denen ich mich irgendwie orientiere. Es gab ja mal eine Zeit, die ist schon wirklich ein bisschen her, aber da war die Religion im Grunde genau solch ein Leitpunkt, wo man gesagt hat, das ist etwas, was mir wichtig ist, woran ich mich orientieren will, wo ich mich vielleicht wieder ein bisschen mehr orientieren will. Glaubst du, dass Religion überhaupt noch für die Menschen da solche Leitlinien geben kann?
Ich hoffe das. Es ist sicher nicht mehr eine Mehrheit in der Bundesrepublik Deutschland. Das ist glasklar. Aber ich nehme jetzt mal Christinnen und Christen. Für sie ist es ja so, dass Jesus doch jeden Menschen angenommen hat, wie er ist. Und dass es, sag ich mal, Schöpfungsvarianten gibt. Ich fände es zum Beispiel ganz schrecklich, wenn alle Menschen oder alle Frauen, sagen wir mal, auf der Welt aussehen wie Melania Trump, ja, die so als Role Model für viele gilt. Groß, schlank, lange Haare und so weiter. Ich finde das eher langweilig, weil Schöpfungsvariante, Diversität ist ja auch positiv. Und theologisch gesehen würde ich sagen, Gott hat die Welt in Vielfalt geschaffen. Und das ist was sehr Schönes. In dieser Vielfalt sollten wir die Welt auch annehmen und dieses Selbstoptimieren. Das ist ja biblisch-theologisch nicht vorgesehen. Du musst dich nicht selbst optimieren. Du musst nicht irgendwelche Leistungspunkte erreichen, um vor Gott gut dazustehen, sondern das ist Luthers große Entdeckung. Gottes Liebe ist dir schon zugesagt oder auch Gottes Gnade, wie wir sagen würden. Also dein Leben macht Sinn oder du bist eine angesehene Person, weil Gott dich ansieht. Das ist entscheidend und nicht, was andere von dir denken.
Das wäre doch auch ein schönes Vorhaben fürs neue Jahr, dass man im Grunde sagt, Mensch, ich nehme mich auch mal gerne so an, wie ich bin und bin dankbar dafür, so wie ich bin. Fällt es einem ja vielleicht auch leichter, ist ja auch gut biblisch, den Nächsten so zu lieben, wie man sich selbst liebt. Wenn man sich selber schon gar nicht liebt, vielleicht ist es dann auch schwierig, den anderen zu lieben.
Ja, ich denke, dass das ein ganz entscheidender Punkt ist, dass du dich auch selbst lieben darfst. Du darfst dich auch annehmen mit deinen vermeintlichen Fehlern, mit denen, die du selber siehst, auch mit dem, woran du scheiterst, selbst wenn du an Vorsätzen scheiterst. Jetzt. Und vielleicht gehört manchmal auch ein Stück Lebensheiterkeit, Humor dazu. Ich weiß, es gab vor vielen Jahren mal so eine Reklame, die fand ich super, von einer Margarine. Und dann sagt irgendwie die Freundin, Paul sagt, die guckt in den Spiegel und sagt, Paul sagt, ich bin zu dick und guckt sich ihre Figur an. Und dann sagt sie, Paul, wer ist eigentlich Paul? Das fand ich super. Ja, also lass dir nicht von anderen sagen, wie du auszusehen hast. Und bei den Vorsätzen habe ich auch so was Lustiges gefunden, als ich drüber nachgedacht habe. Da hat einer geschrieben, mein Ziel für 2020 ist es, die Ziele von 2019 zu erreichen, die ich mir 2018 gesetzt habe, weil ich mir 2017 vorgenommen habe, das zu erledigen, was ich 2016 geplant habe, weil ich es 2015 nicht geschafft habe, die Ziele von 2014 umzusetzen. Das fand ich schön selbstironisch.
Ja, sehr schön. Also ich glaube sowieso, dass man vieles nicht ganz so verbissen sehen darf. Und dann kann auch so ein Vorsatz etwas, ja, wir kommen gleich noch zum Scheitern. Also ich möchte mit dir gerne auch noch ein bisschen übers Scheitern reden, weil das gehört bei Vorsätzen ja auch dazu. Ich bin mal auch ganz gespannt, was du glaubst, wie viele dieser Vorsätze denn tatsächlich von einem guten Bundesdeutschen denn auch wirklich dann erreicht werden kann. Ich möchte aber vorher noch, weil wir gerade so schön bei der Religion gewesen sind, über eine ganz spezielle Form der Vorsätze mit dir sprechen, die ab dem 2. März bis zum 14. April wieder starten. Das ist nämlich die Fastenzeit. Ist ja im Grunde auch so ein Vorsatz, den man sich dann nimmt, dass man eben in dieser Zeit eine Form von Verzicht lebt. Findest du, das gehört noch in unsere Zeit so rein?
Also jetzt muss ich ein bisschen zwiespältig antworten, Tobias. Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet, aber das eine will ich mal sagen. Luther hat nun gerade gesagt, wir müssen keine Leistungen erbringen, auch nicht durch Fasten oder durch Bußübungen oder sonst was, um vor Gott gut dazustehen. Eigentlich hat er das abgeschafft, ja, diese Fastenzeiten. Weil er gesagt hat, das ist so eine Leistungsreligion. Wenn ich das und das mache, stehe ich vor Gott gut da, habe ich Punkte gesammelt. Und dann hat er gesagt, das ist eigentlich Quatsch. Ja, deshalb hatten wir Evangelischen diese Fastenzeiten abgeschafft. Deshalb bin ich jemand, die da dem Ganzen etwas skeptisch gegenübersteht, muss ich sagen. Dass gerade die Evangelischen es nun in den 80er Jahren wieder eingeführt haben mit dieser Fastenaktion. Was ich eigentlich natürlich auch gut finde, das haben ein paar Journalisten und Theologen in Hamburg dann erfunden, haben gesagt, Mensch, das könnten wir doch wieder machen. Das fing an mit 7 Wochen ohne Alkohol und heute ist es immer wieder was anderes. Ich weiß gar nicht, was das Thema dieses Jahr ist, aber 7 Wochen ohne Geiz, 7 Wochen ohne Vorbehalte, sowas. Das finde ich schon schön, darüber nachzudenken in diesen 7 Wochen. Zu sagen, diese 7 Wochen vor Ostern sind eine besondere Zeit. Aber ich möchte es wegholen von diesem Leistungsfasten, weil das wirklich nicht lutherisch ist. Weil er gesagt hat, das sind Leistungsideen. Die Adventszeit war ja auch eine Fastenzeit. Und wenn du dann dies und das tust, ein paar Ausnahmen wurden auch immer geregelt, dann bist du ein rechtschaffender Christ, dann stehst du vor Gott gut da, dann hast du Punkte gesammelt, dass du nicht ins Fegefeuer kommst. Und das ist ein völlig missratener Gedanke, finde ich.
Also ich kann es aufklären, dieses Jahr, also das 2022, ist es üben Ausrufezeichen 7 Wochen ohne Stillstand. Also das ist die Fastenaktion der evangelischen Kirche, wobei die ja tatsächlich, es geht ja nicht darum, jetzt dann wirklich Leistungen zu erbringen, die einem dann Sternchen im Himmel erbringen, sondern ich glaube, es geht wirklich so ein bisschen darum, auch mal anders zu denken, sich Dingen anders mal zu nähern.
Ja, das ist, wie gesagt, diese Idee finde ich gut, aber es wird in der Öffentlichkeit doch immer so wahrgenommen, dass eine Zeit des Verzichts. Verzichten kann ja auch gut sein für eine bestimmte Zeit, aber als Regularien, sag ich mal, um dich als rechtschaffende Christin zu erweisen, sollte es nicht dienen.
Aber wenn es der Ansatz dafür ist, sich mal über das ein oder andere Gedanken zu machen, finde ich, ist das ganz gut. Also wir hier in Württemberg haben zum Beispiel jetzt schon seit einigen Jahren auch so eine Fastenaktion, da geht es ums Klimafasten. Da soll man sich dann einfach in dieser Zeit mal Gedanken darüber zu machen, wie man eben respektvoll zum Beispiel mit der Umwelt umgeht oder einfach mal weniger Energie verbraucht. Ich glaube, solche Sachen, solche Vorhaben sind doch eigentlich ganz gut, auch mal selber für sich zu testen.
Also das muss ich ja sagen, ich bin nicht grundsätzlich dagegen, dass Menschen sich Vorsätze nehmen oder dass sie ihr Leben verändern. Da bin ich ja wirklich dabei und dafür. Ich bin auch immer wieder dabei, dass ich sage, wie viel musst du Auto fahren, wo kannst du Fahrrad fahren, aber auch andere Dinge, also Fleisch essen, sich gesund ernähren, biologisch angebaute Lebensmittel zu kaufen und ähnliches mehr. Also dieses anders Leben, das finde ich schon einen wichtigen Punkt. Ich habe mal, das ist so ein kleines Büchlein über Martin Luther King auch getitelt, ganz anders könnten wir leben. Und das ist ja auch eine christliche Vision. Weißt du, Jesus hat doch in den Seligpreisungen eine Kontrastgesellschaft beschrieben, die anders ist als unsere. Also selig sind die Barmherzigen, selig sind die reinen Herzens, sind selig sind die mit einer Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Also insofern ist Umkehr, Veränderung, Andersdenken schon immer auch Teil des Christentums. Das stimmt schon.
Ja, und manchmal ja auch ganz gut, dass man sich so eine Zeit nimmt, wo man das für sich auch einfach mal ausprobiert. Also so diese großen Schritte, ich mache jetzt alles anders in meinem Leben und das durchgängig ist manchmal schwierig. Manchmal hilft es, dass man sagt, ich nehme mir jetzt einfach mal 7 Wochen lang dieses oder jenes vor. Spannend finde ich, also so war es bei mir zum Beispiel, hatte mir dann mal vorgenommen, ich will mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln durch die Gegend fahren und eben nicht mehr mich immer ins Auto reinsetzen. Und der Witz war dann wirklich, nachdem die 7 Wochen rum waren, das hat funktioniert. Also ich habe das weitergemacht.
Ja, und das ist ja vielleicht auch wirklich sowas, dass wir üben. Das finde ich schon, also das finde ich insgesamt eine gute Idee, nur vielleicht bin ich da auch so renitent, ich will nichts Gesetzliches in der Religion, gesetzliche Rituale. Ich finde unsere Rituale gut und schön und ich finde auch die Rhythmen des Jahres, die unsere Tradition, unsere christliche vorgibt, die finde ich auch wirklich sehr schön. Aber da denke ich, ist Luther schon heute auch noch wichtig, dass er eben so klar gesagt hat, nicht Leistung, kein Punkte sammeln vor Gott.
Lass uns bei den guten Vorsätzen doch gerne auch über das schöne Scheitern ein bisschen sprechen. Ich liebe bei solchen Themen ja sehr gerne Statistiken, das hast du ja schon gemerkt. Und zwar einfach deswegen, weil sie einen so wunderschön dann wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Und das gilt auch für unser Thema heute, gute Vorsätze. Denn laut einer Statistik aus dem Jahre 2019 schaffen gerade 2/3 der Menschen es eben nicht, ihre guten Vorsätze durchzuhalten. Also 2/3 schaffen das nicht. Was glaubst du denn, wie viele schaffen das überhaupt?
Ja, wenn es 2/3 nicht schaffen, so viel rechnen kann ich.
Ja, ich habe noch so ein Zwischending dazwischen. Also pass auf, es ist so, bei 27% ist es so, dass sie es immerhin 2 Monate durchhalten. Das ist doch schon mal was, ne?
Okay.
Und der Rest, ja, die schaffen das sogar dann gar nicht, ihre Vorsätze zu brechen. Jetzt hast du gar keine Vorsätze dir vorgenommen, aber wo würdest du dich denn einordnen? Was glaubst du denn, wenn du dir was vornimmst, wie konsequent bist du denn dann?
Och, ich bin auch nicht so wahnsinnig konsequent, dann muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich will mich jetzt hier auch nicht hinstellen als die, die sowas dann unbedingt schafft, wenn sie sich was vornimmt. Aber der Punkt ist ja, doch ich bin ja zufrieden so, wie ich lebe. Deshalb will ich ja gar nicht unbedingt was ändern. Ich verstehe, ich will immer noch die Welt verändern, klar. Da bin ich gerne mit dabei. Aber so mit meinem eigenen Leben, da wüsste ich jetzt gar nicht, was ich unbedingt ändern muss, weil ich sehr zufrieden bin und glücklich mit dem Leben, so wie es ist.
Außerdem finde ich das auch sehr sympathisch, wenn jemand auch mal, ja, auch mal ein bisschen, also barmherzig sein kann und mal vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle inkonsequent ist. Wie schlimm ist es denn überhaupt, was meinst du, wenn man seine guten Vorsätze nicht einhält? Muss man dann darf man dann trotzdem noch weiter in den Spiegel gucken?
Naja, klar, aber natürlich ärgern sich Leute dann über sich selbst und das frisst ja und nagt ja an dir, das weiß ich von anderen auch. Ja, dann hast du dir vorgenommen, dies und das zu tun, dann hast du es nicht geschafft und das macht nicht unbedingt glücklich, das meine ich ja. Ja, das bringt ja dann auch viel Frust vor sich selber mit sich, selbst wenn du es anderen gar nicht mitgeteilt hast. Wenn du es anderen natürlich mitgeteilt hast und dann kommt noch Spott und Häme dazu, haha, habe ich dir doch gleich gesagt, dass du das nicht schaffst, dann wird es noch schlimmer. Also insofern haben gute Vorsätze oder Vorsätze, wie wir jetzt gelernt haben, natürlich dann auch negative Auswirkungen.
Ich finde es aber eigentlich ganz schön, dass man auch scheitern kann. Also es gibt ja diesen Begriff schöner Scheitern. Ist das was Schlimmes, mal zu versagen, mal etwas nicht zu schaffen?
Naja, da fragst du jetzt die Richtige, ne? Also, ich finde ganz interessant, dass sich der Blick auch verändern kann. Weißt du, ich habe, warte mal, wie viel heißt es? 22 sind wir jetzt, ne? 7. Also, meine Scheidung ist jetzt 15 Jahre her. Oder unsere Scheidung. Und damals habe ich auch öffentlich gesagt, meine Ehe ist gescheitert. Und heute sehe ich das ein bisschen anders, weil ich heute denke, wir waren 26 Jahre verheiratet. Wir waren eigentlich ein ganz gutes Paar, auch was inhaltlich, was wir wollten. Wir haben 4 Kinder bekommen. Wir haben jetzt 7 Enkelkinder, die wir zusammen taufen. War das eigentlich ein Scheitern? Oder war das auch, sag ich mal, ein gemeinsames Beenden eines Lebensabschnitts und die Gnade, einen Neuanfang wagen zu dürfen oder das Geschenk, einen Neuanfang wagen zu dürfen, ohne dass da Hass oder Bosheit oder irgendwas zurückbleibt, sondern zu sagen, wir haben das zusammen beschlossen. So. Und wir haben unsere Ehe geschlossen und wir haben dann auch beschlossen, dass wir diese Zeit, dieses gute Vierteljahrhundert miteinander beenden und getrennte Wege gehen. Also manchmal, will ich jetzt in dieser langen Rede am Ende hier sagen, manchmal im Rückblick ist Scheitern vielleicht gar nicht so ein Scheitern. Also Søren Kierkegaard hat das ja so schön gesagt, das Leben wird nur rückwärts verstanden, aber es muss vorwärts gelebt werden.
Außerdem ist es, glaube ich, auch schon so, jeder, der selber mal gescheitert ist, kann mit Menschen, die auch das Gefühl haben, dass sie gerade scheitern, ja auch ganz anders umgehen. Man kann denen doch ganz anders begegnen.
Ja, das denke ich. Ich habe am 2. Advent in München gepredigt und hinterher gab es so einen kleinen Talk der Generationen und da habe ich das so ähnlich gesagt, wie ich es eben formuliert habe. Das war für mich nochmal so ein Punkt. Und da haben die Leute dann applaudiert und weil ich denke, weil es auch erleichtert zu sehen, auch andere haben Erfahrungen von Scheitern, leben aber weiter. Und das gehört zum Leben auch dazu. Das Leben ist nicht perfekt. Und manchmal ist es ja so, dass wir versuchen, nach außen so eine Fassade, mir gelingt alles, bei mir ist alles gut, bei mir ist alles toll, hinzusetzen. Und eigentlich ahnen doch die meisten, dass hinter dieser Fassade auch nicht alles so glatt ist.
Absolut. Und ich glaube auch, dass die sehr dankbar dafür sind. Also zum einen ist natürlich die Häme viel größer, ne, wenn einer immer so wunderbar diesen Anschein des Perfekten gegeben hat. Und zum anderen, glaube ich, ist das doch für die Menschen auch schön zu sehen, dass es da Menschen gibt, die auch Brüche in ihrem Leben haben, weil man ihnen dann plötzlich dann viel, viel näher ist und eben nicht immer alles nur eitler Sonnenschein ist. Zumal jeder ja aus seiner eigenen Geschichte weiß, dass es eben nicht so ist. Also das Scheitern gehört ja jeden Tag irgendwie mit dazu.
Ja, und ich kann ja sagen, aus meiner Lebenserfahrung ist es so, dass die Menschen dir das auch nachsehen, ja, jedenfalls die sympathischeren Zeitgenossen, wenn du selber einen Fehler gemacht hast. Bei meinem Rücktritt habe ich das so erlebt, dass es einerseits natürlich Häme und Spott gab. Ja, dann haben mir Leute auch geschrieben, ja, Wasser predigen und Wein trinken. Dann habe ich immer gedacht, wann habe ich ein Wasser gepredigt? Also der kennt mich immer überhaupt nicht. Ja. Oder dann, sie hat Wein getrunken in der Fastenzeit. Vielleicht bin ich deshalb auch so allergisch, weil ich gedacht habe, hallo Leute, ich bin evangelisch. Ja, versteht ihr irgendwie hier was falsch? Aber gleichzeitig habe ich sehr viel positive, liebevolle, respektvolle Briefe und E-Mails bekommen von Menschen, die gesagt haben, es hätte mir auch passieren können und ich kann das gut verstehen und meinen Respekt haben sie dadurch nicht verloren. Also da habe ich auch gespürt, dass Menschen das auch mitfühlen und sagen, hätte mir passieren können, ja.
Ja, und wenn man das transportiert, ich glaube, dann fällt es den Menschen auch wirklich leichter, auf den anderen zuzugehen und sich dann auch mal auf andere neue Gedanken einzulassen, als wenn dann immer wirklich so dieses, wow, das ist der oder diejenige, die da oben auf diesem Sockel steht. Und da komme ich ja nie hin. Da kann ich mir noch so viele gute Vorsätze setzen, wie ich gerne möchte. Ich werde ja immer nur scheitern. Aber dann zu sehen, dass der andere auch mal scheitert, das ist irgendwie, glaube ich, das tut ganz gut. Merke ich zum Beispiel auch bei meinen Volontären, wenn ich denen dann von meinem ersten Interview erzähle und dann erzähle, dass mir trotz aller guten Vorbereitungen ich einen Fehler gemacht habe, nämlich den Namen meines Interviewpartners mir nicht komplett aufzuschreiben. Und in dem Moment war der weg. Und ich sagte dann Herr, und der sagte dann Dinkelacker und ich sagte Dankeschön. Aber das ist ja gut, dass man auch scheitert und darüber auch redet. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Ja, und das ist ja auch Lebenserfahrung, sage ich mal. Wenn wir älter werden, du bist immer noch 10 Jahre jünger, ich weiß. Aber das ist auch Lebenserfahrung, dass du ein bisschen gnädiger wirst mit dir selbst und mit anderen. Ich muss sagen, ich habe neulich so einen Bericht über Influencer gesehen und da habe ich gedacht, du lieber Himmel, was leben die da vor der Kamera vor von einer Perfektion? Das ist auch traurig, finde ich. Also da fehlt dann auch der menschliche Faktor und der menschliche Faktor heißt, kein Leben ist perfekt.
Und das finde ich ist eigentlich auch gut so, dass wir nicht perfekt sind. Und ich finde es auch super sympathisch, wenn Menschen eben von ihren Fehlern erzählen und eben auch von ihrem Scheitern erzählen. Ich finde das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wir sind ja jetzt gerade hineingestartet ins neue Jahr. Wir haben erfahren, du hast dir nichts vorgenommen. Ich habe mir ein bisschen was vorgenommen. Was wünschst du denn unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern für dieses neue Jahr? Also sozusagen ein Vorhabewunsch für alle die uns zuhören.
Ja, ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern Zuversicht. Ich finde, das ist so ein schönes Wort. Seid zuversichtlich. Also ich sehe so viel Verzagtheit und ich weiß auch, diese Corona-Last, die hängt wie so eine dunkle Wolke über uns allen. Aber Zuversicht ist ein gutes Vorhaben. Seid getrost und unverzagt. Das hat Mose den Seinen mitgegeben auf den Weg. Und ich finde schon, das heißt schon, geht zuversichtlich in dieses neue Jahr. Wir werden irgendwie durch diese Krise durchkommen.
Da schließe ich mich gerne an und ich hoffe, dass wir mit dieser etwas mehr als 30 Minuten Ausgabe jetzt vielleicht auch für ein bisschen Zuversicht und das ein oder andere Schmunzeln bei solch einem nicht ganz einfachen Thema, ne, wenn es um gute Vorsätze geht, auch ein bisschen mithelfen könnten. Das war es nämlich jetzt dann auch schon mit der ersten Ausgabe von Was mich bewegt in diesem neuen Jahr 2022, dem Podcast mit Margot Käßmann. Und wenn Sie sich schon ganz lange vorgenommen haben, uns mal Ihre Meinung zu sagen, ja, dann tun Sie das doch. Vielleicht jetzt gerade so zum Start des neuen Jahres. Wir freuen uns nämlich auch sehr über Ihr Feedback, Margot.
Ja, genau. Und schreiben Sie mir gerne, was Sie bewegt oder über was wir unbedingt demnächst mal sprechen sollten. Sie erreichen uns und die Podcast-Redaktion über die E-Mail-Adresse wasmichbewegt@margotkäßmann.de.
Ja, und das Käßmann bitte immer mit AE schreiben. Ich sag's jedes Mal, aber man kann ja drüber stolpern. Und die nächste Ausgabe von Was mich bewegt, hören Sie hier an selber Stelle wieder in 2 Wochen. Sie wollen darüber hinaus keine Folge mehr verpassen, dann sollten Sie diesen Podcast einfach abonnieren. Gerne natürlich auch weiterempfehlen. Das kann man auch machen, indem man eine kleine Rezension schreibt, ne? Was einem gefallen hat oder was einem nicht gefallen hat. Und Sie dürfen uns auch gerne Sterne verteilen. 5 ist das Maximale, freuen wir uns drüber, aber wenn es weniger sind, macht nichts. Weitere Informationen zu Margot Käßmann und ihren Büchern finden Sie übrigens dann auch bei margotkäßmann.de. Alle Links und Infos haben wir Ihnen zu dieser Episode dann auch nochmal in den Shownotes zusammengefasst. Und ich hoffe einfach, dass ich jetzt zum Start in dieses neue Jahr hinein nichts vergessen habe, Margot.
Ja, ich denke, du hast nichts vergessen und ich freue mich aufs nächste Mal. Wir freuen uns auf Sie und ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes neues Jahr.